Gnade sei mit euch. Und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Der Abschnitt für die heutige Predigt steht im 1. Petrusbrief. Wir gehen weiter in unserer Reihe. Und wir wollen uns heute nur zwei Verse gemeinsam anschauen. 1. Petrus Kapitel 2, die Verse 11 und 12. Ich lese uns aber nochmal wegen des Zusammenhangs ab Vers 4. Also wir lesen 1. Petrus Kapitel 2 ab Vers 4. Der Predigtabschnitt sind dann die Verse 11 und 12. Und wir hören das Wort des lebendigen Gottes. Da ihr zu ihm gekommen seid, zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt und kostbar ist, so lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind, durch Jesus Christus. Darum steht auch in der Schrift: Siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein, und wer an ihn glaubt, soll nicht zu Schanden werden. Für euch nun, die ihr glaubt, ist er kostbar. Für die aber, die sich weigern zu glauben, gilt: Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, gerade der ist zum Eckstein geworden. Ein Stein des Anstoßens und ein Fels des Ärgernisses. Weil sie sich weigern, dem Wort zu glauben, nehmen sie Anstoß, wozu sie auch bestimmt sind. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat zu seinem wunderbaren Licht. Euch, die einst nicht ein Volk wart, jetzt aber Gottes Volk seid, und einst nicht begnadigt wart, jetzt aber begnadigt seid. Jetzt kommt der Predigtabschnitt. Geliebte, ich ermahne euch als Gäste und Fremdlinge, enthaltet euch der fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten, und führt einen guten Wandel unter den Heiden, damit sie da, wo sie euch als Übeltäter verleumden, doch aufgrund der guten Werke, die sie gesehen haben, Gott preisen am Tag der Untersuchung. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, Geliebte, ich ermahne euch. Ich ermahne euch, schreibt Petrus. Das Wort, was hier steht, was mit ermahnen übersetzt ist, das ist nicht ohne. Und wir merken schon, Petrus wird jetzt richtig praktisch. Er wird ernsthaft praktisch. Er wird so praktisch, dass er deutlich macht, das Leben als Christ, das ist kein Spiel. Ich ermahne euch. Natürlich war Petrus bisher in seinem Brief, in den ersten anderthalb Kapiteln, auch schon praktisch. Ja, in Kapitel 1 zum Beispiel ging es um ein heiliges Leben. Es ging darum, dass wir uns in der Gemeinde gegenseitig lieben sollen. Es ging um Gottesfurcht. Kapitel 2 haben wir schon davon gehört, dass wir uns selbst als Opfer darbringen sollen. Aber bis Kapitel 2, Vers 10, also bis unmittelbar vor unserem Abschnitt, geht es Petrus im Kern um die Frage: Wer bist du als Christ? Wer bin ich als Christ? Es geht im Kern also um unsere Identität als Christen. Ab Kapitel 2, Vers 11, also ab unserem Abschnitt heute, ändert sich das. Bisher hatten wir hauptsächlich die Frage, wer bin ich als Christ, mit immer mal wieder so ein bisschen Praxis zwischendurch. Und jetzt ab Kapitel 2, Vers 11 haben wir immer noch die Frage, wer bin ich als Christ, aber das geht jetzt so ein Stück in den Hintergrund und in den Vordergrund kommt jetzt die Frage, wie lebe ich das praktisch im Alltag? Ja, es geht jetzt darum, und zwar bis zum Ende des Briefes, wie unsere neue Identität in unserem Leben jetzt praktisch sichtbar wird. Was war denn nochmal unsere Identität? Ja, was war denn nochmal die Antwort auf die Frage, wer bin ich denn jetzt als Christ? Zur Erinnerung, wir haben das immer wieder gehört, in der ersten Predigt dann immer wieder, wir sind erwählte, geheiligte, Geliebte, Fremdlinge und Exoten. Oder anders formuliert, wir sind Insider bei Gott, aber Außenseiter in dieser Welt. Und in unseren Versen greift Petrus diese Identität wieder auf. Ihr könnt gerne nochmal reinschauen. Er nennt uns Geliebte. Ja, das ist gleich das erste Wort. Ja, da haben wir den einen Teil unserer Identität. Und der andere Teil folgt direkt hinterher. Geliebte, ich ermahne euch als Gäste und Fremdlinge. So hart das ist und so wenig wir das auch vielleicht hören wollen, wir sind Außenseiter. Oder wie Petrus hier sagt, wir sind Gäste und Fremdlinge in dieser Welt. Wir gehören hier nicht so richtig hin. Aber gerade der erste Teil unserer Identität, nämlich dass wir bei Gott Geliebte sind, das klang den Hörern vermutlich noch in den Ohren, als sie diesen Brief gehört haben. Vermutlich wurde er ihnen ja vorgelesen. Und deswegen habe ich heute auch schon etwas mehr gelesen lassen, denn unmittelbar vor unserem Abschnitt hatte Petrus ihnen ja im Detail erklärt, was es heißt, dass sie bei Gott geliebte Kinder sind. Er hat ihnen erklärt, was es heißt, ein erwählter, heiliger und geliebter Insider bei Gott zu sein. Petrus hatte gesagt, liebe Christen, liebe Gemeinden, ihr seid königliche Priester, ihr seid ein geistlicher Tempel, ihr seid ein auserwähltes Volk, euch gehören alle Ehrentitel, die damals eigentlich im alten Bund dem Volk Israel gehört hatten. Sie gehören alle euch, nur sie gehören euch noch viel besser. Das war die Botschaft der letzten beiden Predigten. Ihr seid als Christen unglaublich reich beschenkt. Aber, und das ist jetzt unser neuer Punkt ab Vers 11, aus großer Begabung, aus großem Geschenk folgt auch große Verantwortung. Und deswegen sagt Petrus hier eben auch, Geliebte, Fremdlinge und Gäste, die zwei Seiten unserer Identität, ich ermahne euch. Petrus gibt uns hier keinen guten Rat. Er macht uns hier nicht einen Vorschlag, wie wir vielleicht jetzt leben könnten. Das Wort ist wirklich stark. Ich ermahne euch. Petrus sagt, ich meine es ernst. Was ich jetzt sage, das ist nicht etwas, wo man sagen kann, yo, mal schauen, vielleicht mache ich von dem so ein bisschen was, was mich überzeugt und das andere lasse ich halt bleiben, solange es mir gut erscheint. Nein, Petrus sagt ganz deutlich, ich ermahne euch, so wie ich das jetzt sage und nicht anders, so soll euer Leben aussehen. So soll das Leben aussehen von geliebten Gästen und Fremdlingen in dieser Welt. Und wie das konkret aussieht, das wollen wir uns jetzt gemeinsam anschauen. Und mein Thema für heute Morgen ist dein Leben als Fremdling in dieser Welt. Und ich habe drei Punkte. Dein Leben als Fremdling in dieser Welt soll anders sein als das eines Nichtchristen. Es soll zweitens freundlich sein gegenüber Nichtchristen. Und es soll drittens anziehend sein für Nichtchristen. Nochmal das Thema, dein Leben als Fremdling in dieser Welt soll anders sein als das eines Nichtchristen, soll freundlich sein gegenüber Nichtchristen und soll sogar anziehend sein für Nichtchristen. Petrus ermahnt uns. Und das tut er, weil er eben wirklich möchte, dass wir so leben. Aber nicht nur deswegen, sondern auch, weil er weiß, dass wir vermutlich von alleine nicht auf die Idee kommen würden, so zu leben, wie er es jetzt schreibt. Denn seine Ermahnungen sind in gewisser Weise radikal. Die erste lautet, dein Leben als Fremdling in dieser Welt soll anders sein als das eines Nichtchristen. Mein erster Punkt. In Vers 11 in der zweiten Hälfte lesen wir, enthaltet euch der fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten. Ja, als heiliger Fremdling bist du doppelt anders. Heilig? Du hast einen anderen Status als Nichtchristen, weil Gott dir ein neues Leben geschenkt hat. Du bist heilig. Und dann bist du Fremdling, Gast. Du bist anders, weil du eben in dieser Welt nicht mehr so richtig dazugehörst. Ja, du bist immer noch Mensch und du bist auch immer noch Teil dieser Gesellschaft in dieser Welt, aber du bist eben anders. Wir werden das im zweiten Punkt genauer sehen. So richtig gehörst du hier in dieser Welt nicht mehr dazu. Und diese Identität, diese Tatsache, dass du in zweifacher Sicht, in doppelter Sicht anders bist, das soll jetzt eben praktische Auswirkungen auf dein Leben haben. Oder ganz direkt gefragt, merkt man deinem Leben an, dass du doppelt anders bist? Das ist die Frage, die dir Gott heute Morgen in seinem Wort stellt. Merkt man deinem Leben an, dass du doppelt anders bist? Er formuliert es als Ermahnung in Vers 11, enthaltet euch der fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten. Was sind diese fleischlichen Begierden, von denen Petrus hier spricht? Fangen wir mit dem ersten Wort an, fleischlich. Das Fleisch ist in der Bibel häufig das Wort für unsere alte Natur, für unseren alten Menschen, für unser altes Herz. Ja, es ist das, was von Jesus am Kreuz besiegt wurde. aber es kämpft eben immer noch gegen unser neues Leben, gegen unser neues Herz. Ja, wie Luther es einmal sagte, am Kreuz hat Jesus unseren alten Menschen besiegt. Das Problem ist nur, der Sack kann leider schwimmen. Ja, das Fleisch versucht dich mit aller Gewalt in dein altes Leben zurückzuziehen. Es versucht mit aller Kraft, dass bloß nicht sichtbar wird, dass du ein heiliger Fremdling in dieser Welt bist. Dein Fleisch hat ein Ziel. Es möchte, dass du in dieser Welt lebst als unheiliger Angepasster. Als unheiliger Angepasster. Und wie lebt man unheilig angepasst in dieser Welt? Das hat mit dem zweiten Wort zu tun, den Begierden. Ja, der Unterschied zwischen einem Nichtchristen und einem Christen ist nicht nur der, dass der Nichtchrist eben sein altes Leben lebt und der Christ jetzt sein neues Leben. Das natürlich auch. Aber die Bibel sagt uns auch, dass Christen aktiv leben. Paulus sagt uns sogar, dass wir als Christen herrschen, also unser Leben in einem gewissen Sinn beherrschen. Deswegen gibt er uns zum Beispiel den Auftrag, dass wir die Lenden unserer Gesinnung gürten. Ja, ich habe damals gesagt, wir sollen den Gürtel um unser Gehirn schnallen. Das war in Kapitel 1, Vers 13. Wir sollen aktiv sein. Und als Christen können wir das auch tatsächlich durch die Kraft des Heiligen Geistes. Unser neues Leben, das ist ein aktives Leben, das wir leben. Das alte Leben funktioniert anders. Das alte Leben lebt man zwar auch, aber man könnte vielleicht sogar besser sagen, beim alten Leben wird man gelebt. Was meine ich damit? Das alte Leben ist davon geprägt, dass man das tut, was einem die Begierden sagen. Und damit sind wir bei diesem zweiten Wort in Vers 11, den fleischlichen Begierden. Man lässt sich halt mehr oder weniger treiben von dem, wozu man halt gerade Bock hat, wie man das heute so sagt. Versteht mich da nicht falsch. Nicht alles, wozu man Lust hat, was einem Spaß macht, ist falsch. Ja, die Kernidee des Christentums ist nicht, dass das Christentum jetzt der Spaßverderber schlechthin ist. Nein, der Unterschied ist, ein Christ lebt selbst. Er entscheidet, er herrscht über sein Leben durch die Kraft des Geistes. Ein Nichtchrist wird beherrscht von seiner alten Natur, von der Sünde. Oder wie Petrus es hier sagt, von den fleischlichen Begierden. Und solche fleischlichen Begierden, das sind einerseits Dinge, die zu unserem alten Leben gehören. Das heißt, es sind auch Dinge, die Gott hasst. Aber andererseits, wie wir gesehen haben, sind es auch Dinge, die die Kontrolle über uns übernehmen. Die dafür sorgen, dass wir sozusagen gelebt werden, anstatt selbst zu leben. Fleischliche Begierden. Ja, wir haben jetzt geklärt, was das ist. Und trotzdem ist es wichtig, dass wir jetzt auch konkret werden. Was sind denn solche fleischlichen Begierden, die gegen unsere Seele streiten, mit denen wir uns heute auseinandersetzen müssen? Ja, bei dem Wort fleischliche Begierden denkt vielleicht der ein oder andere von euch sofort an sexuelle Dinge. Und das ist auch richtig, denn vielleicht wird bei sexuellen Dingen so deutlich wie nirgends sonst, welche Macht diese Begierden über uns haben. Da ist der glückliche Familienvater mit der netten Frau und den süßen Kindern und er beginnt eine Affäre. Warum? Die Antwort liegt in der unglaublichen Macht, die die fleischlichen Begierden gerade im Bereich der Sexualität über uns haben. Ja, und für alle Menschen, ganz besonders vielleicht für Unverheiratete, sind das die Gefahren der Pornografie, der Selbstbefriedigung, aber auch der Bereich der Vorstellungswelt, unserer Fantasie. Für verheiratete Paare ist es die Gefahr, mit jemand anderem eine Beziehung zu starten. Ja, vielleicht in der Realität, vielleicht ist die Gefahr aber auch wesentlich größer, das zumindest in den Wünschen und Vorstellungen zu tun. Für Paare, die noch nicht verheiratet sind, ist die Gefahr, bereits vor der Ehe Dinge zu tun, die Gott für die Ehe vorgesehen hat. Und dann gibt es dann noch die Denkweisen, die die Gesellschaft mit ganz viel Druck auf uns eindringen lässt, uns überstülpen möchte. Nämlich sexuelle Lebensformen zu akzeptieren und sogar zu feiern, wo die Bibel eindeutig sagt, das ist Sünde. Und all das sind fleischliche Begierden. Wie gesagt, im sexuellen Bereich ist das besonders eindrücklich und mächtig. Ja, der Volksmund sagt ja, Liebe macht blind. Und was dahinter steckt, ist die Macht der Sexualität. Aber nicht nur dort. Sondern ich möchte euch noch einen zweiten und dann auch einen dritten Bereich zeigen. Der zweite Bereich soll unser Reden sein. oder wie die Bibel es häufig einfach nennt, unsere Zunge. Ja, wie schnell sagen wir alle Dinge zu schnell, zu laut, zu unfreundlich? Wie schnell benutzen wir Wörter, die nicht gut sind? Nehmen Gottes Namen unbedacht in den Mund. Ja, wir hatten das letztens im Heidelberger Katechismus. Oder andersrum, wir sagen nichts, wo wir etwas hätten sagen sollen. Und auch da sehen wir die Macht. Beim Reden vor allem daran, wie schnell etwas aus unserem Mund rauskommt und wir es nachher bereuen. Ja, und dann sagen wir manchmal über Leute, ja, da redet ja einer schneller, als er denkt. Aber wie schnell machen wir das selber doch auch? Es geht ja jedem von uns immer wieder so. Wir haben dann das Gefühl, wir herrschen nicht über unsere Zunge, sondern die Zunge beherrscht uns. Die Zunge kann von sich aus, also von seiner alten Natur aus, kein Mensch bezwingen, schreibt Jakobus. Und noch einen dritten Bereich möchte ich euch zeigen, nach der Sexualität und dem Reden. Und das ist der Bereich, oder ein Bereich, an den ihr vermutlich gar nicht denkt, wenn ihr fleischliche Begierden hört. Es ist der Bereich des Sorgenmachens und der Unzufriedenheit. Vielleicht bist du überrascht, dass ich das hier anbringe. Ja, die meisten Menschen werden sagen, die meisten Christen zumindest, sexuelle Sünde, das ist wirklich ernst. Ja, und auch mit der Zunge, ja, da muss ich echt aufpassen. Da kann man echt viel falsch machen, viel kaputt machen mit meinem Reden. Aber Sorgen machen. Also komm, ja, also ist nicht gut. Aber wenn wir jetzt so eine Rangliste aufmachen von Sünden, so nach wie schlimm sind Sünden, dann ist doch Sorgen machen ziemlich weit unten, oder? Wisst ihr, in der Wüste hat Gott Tausende von Israeliten getötet, weil sie rebellierten. Und was war der Hauptgrund für ihre Rebellion? Ein Grund war, sie wurden von Angst und Sorgen beherrscht. Wisst ihr, auch das ist fleischlich. Denn was passiert, wenn wir uns Sorgen machen? Es ist so, dass die negativen Umstände in unserem Leben, die werden groß. Vielleicht sind sie auch tatsächlich groß. Aber was wir dann machen, ist, wir machen diese Dinge größer als unseren Gott. Und wir machen sie auch größer als die vielen guten Dinge, die er uns auf der anderen Seite jeden Tag schenkt. Wisst ihr, für den alten Menschen, für den Menschen ohne Gott, gibt es nichts, was über den negativen Umständen steht. Und deswegen ist es völlig normal, dass sich der alte Mensch Sorgen macht, dass er Angst hat, dass er auch oft negativ denkt. Es gibt ja nichts, was größer ist als meine Probleme. Aber für uns als neue Menschen, als Christen, ist es anders. Wir haben drei Dinge. Wir haben erstens einen souveränen König, der über allem steht und alles in der Hand hat. Wir haben zweitens die Verheißung, dass er alles in seiner Hand hat, dass kein Haar von unserem Haupt, von unserem Kopf fallen kann, ohne dass er es unter Kontrolle hat. Und drittens haben wir die Aufforderung, aber auch die Einladung, alle unsere Sorgen auf ihn werfen zu dürfen. Und die Zusage, dass er für uns sorgt. Und das bedeutet jetzt nicht, dass wir als Christen mit einem naiven Dauergrinsen durch die Welt laufen. Ach, ist das hier alles schön und ich habe keine Probleme als Christ. Das meint es auf gar keinen Fall. Aber wir als Christen sind grundsätzlich Menschen, die von Freude und von Dankbarkeit erfüllt sind oder zumindest sein sollten. Warum? Hier auf der alten Erde haben wir einen Gott, der bei uns ist und der auf uns aufpasst. Und auf der neuen Erde erleben wir dann die perfekte Welt. Was hilft, wenn wir von Angst und von Sorgen beherrscht werden, wenn unsere Probleme in unserem Leben wieder so riesig zu sein scheinen? Ich denke, dass es mit am wichtigsten ist, dass wir uns immer wieder vor Augen malen, wie gut wir es haben, trotz all dem Leid, was wir erfahren. Und deswegen feiern wir heute Erntedankfest. Deswegen schauen wir uns heute ganz bewusst in diesem Gottesdienst diesen wunderschönen, überreich gedeckten Tisch an. Wir haben das letzte Woche schon ausführlich in der Predigt gehört, Dankbarkeit ist die Medizin schlechthin gegen Angst und gegen Sorgen. Natürlich erleben wir jeden Tag Dinge, die uns nicht gefallen. Und gerade deswegen ist es so wichtig, dass wir uns jeden Tag an all das Gute erinnern, dass wir uns wirklich bewusst machen, was Gott uns alles schenkt. Ich habe einen Vorschlag für dich oder für euch als Familien. dass ihr euch in der nächsten Woche mal einen Zettel nehmt und mal alle Dinge aufschreibt, für die ihr im letzten Jahr dankbar seid. Einfach mal alles aufschreibt und dann Gott einfach nur dafür dankt. Ich glaube, es wird dein Denken über Gott und auch über die negativen Dinge in deinem Leben verändern. Psalm 103 lesen wir, lobe den Herrn, meine Seele, und dann, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Dankbarkeit ist das Gegenmittel gegen Angst und Sorgen, gegen die fleischliche Begierde von Angst und Sorgen. Drei Beispiele für fleischliche Begierden. Wir haben die Sexualität gehabt, unser Reden und unsere Angst und Sorgen. Und es gibt natürlich noch viel mehr. Wir könnten eine sehr, sehr lange Liste aufmachen. Petrus sagt zu all dem, enthaltet euch davon. Warum? Weil sie gegen die Seele streiten oder kämpfen, sagt er. Ja, wörtlich steht hier ein Wort für Krieg führen. Sie führen Krieg gegen dich. Weißt du, was das Problem ist? Wenn da jemand anders ist und diese Person oder diese Gruppe möchte Krieg, in dem Fall sind es deine fleischlichen Begierden, dann helfen keine Friedensverhandlungen, dann helfen auch keine Beschwichtigungen, dann gilt es einfach aus allen Rohren zurückzufeuern. Ja? Und deswegen sagt Petrus hier so deutlich, ich ermahne euch, enthaltet euch dieser fleischlichen Begierden. Ja, und dieses Enthalten, dieses Seinlassen bedeutet Krieg in deinem Leben. Unser alter Mensch taucht immer wieder auf, versucht jeden Tag die Kontrolle über dein Leben zu übernehmen. Und vor allem bist du von Menschen umgeben in unserer Gesellschaft, in unserer Kultur, die dir ja vorleben, wie es aussieht, wenn man sich einfach sorglos von seinen fleischlichen Begierden leiten lässt. Die diesen Krieg eben nicht führen. Menschen, die Gott nicht kennen, die führen diesen Krieg nicht. Und ohne etwas zu sagen, vermitteln sie natürlich jedem Einzelnen von uns, jede Woche aufs Neue. Schau mal, wie einfach das Leben ist, wenn man sich einfach von seinen fleischlichen Begierden leiten lässt. Sie halten das oft sogar für das richtige und beste Leben. Und manchmal schauen sie sogar auf uns herab und vielleicht bekämpfen sie uns sogar, weil wir dieses Leben nach den fleischlichen Begierden eben als falsch bezeichnen. Es geht als Christen darum, dass wir anders sind. Heilige Fremdlinge, doppelt anders. Und deswegen ermahnt Petrus uns hier eben auch als Gäste und Fremdlinge. Seid euch eures neuen Lebens und eurer neuen Identität bewusst und dann lebt so, lebt doppelt anders. Nicht als Freunde der fleischlichen Begierden, sondern als erbitterte Feinde. Auch wenn alle anderen um euch herum das anders sehen. Weißt du, dein erbittertster Feind in deinem Leben ist die alte Natur in dir selbst. Deinen erbittertsten Feind trägst du einfach immer mit dir rum, egal wo du hingehst. Kämpfe darum, kämpfe dagegen, doppelt anders zu leben. Doppelt anders zu leben, das ist wichtig. Aber doppelt anders zu leben, das ist nicht alles. Petrus schreibt in Vers 12, und führt einen guten Wandel unter den Heiden. Das ist der nächste Auftrag, den er uns gibt. Und das bringt mich zum zweiten Punkt. Dein Leben als Fremdling in dieser Welt soll freundlich sein gegenüber Nichtchristen. Ja, wenn du aufgepasst hast, dann fragst du dich jetzt vielleicht, das ist ein bisschen rätselhaft. Hatte Petrus nicht in Vers 11 gesagt, dass wir anders leben sollen als die Nichtchristen? Haben wir uns das nicht gerade ausführlich angeschaut? Und jetzt sagt er plötzlich, dass wir ein gutes Leben unter ihnen leben sollen. Wie meint er das? Er meint es so. Bei manchen Dingen sollen wir radikal auf Distanz gehen. Das gilt für alle Dinge, die Petrus in Vers 11 eben als fleischliche Begierden bezeichnet. Und in anderen Dingen, in anderen Aspekten, sollen wir ein gutes Leben mitten unter Nichtchristen führen. Das bedeutet, wir sollen ein Leben führen, was tatsächlich Nichtchristen gefällt. Aber wann sollen wir das eine tun und wann das andere? Ja, auf Distanz gehen sollen wir bei allen Dingen, die Gott hasst. Aber es gibt eben auch Dinge, die findet Gott gut und die finden Nichtchristen auch gut. Zumindest die meisten Menschen finden diese Dinge gut. Zum Beispiel mögen die meisten Menschen, unabhängig von ihrer Weltanschauung, wenn Menschen freundlich zu ihnen sind. Die meisten Menschen mögen Hilfsbereitschaft. Die meisten Menschen mögen es, getröstet zu werden. Sie mögen, wenn man ihnen ehrlich und aufrichtig begegnet. Die meisten Menschen lieben es, wenn man ihnen ein Geschenk macht, wenn man sie einfach im Gang anlächelt oder wenn man ihnen einen Fehler verzeiht. Um alle diese Dinge zu mögen, muss man kein Christ sein. Paulus schreibt in Römer 12, Vers 17, seid auf das bedacht, was in den Augen aller Menschen gut ist. Es gibt Dinge, da sind sich die meisten Menschen einig, so geht gutes Verhalten. Und ich möchte mal die Frage stellen, warum haben wir Christen und Nichtchristen eigentlich diese Gemeinsamkeit? Und das liegt daran, dass auch Nichtchristen in einer Spannung leben. Ja, bei uns Christen ist es ja diese Spannung zwischen unserem neuen Leben, dem alten Leben, also dem Geist und dem Fleisch. Die kämpfen gegeneinander, hatten wir eben in Vers 11. Aber auch bei Nichtchristen gibt es diese Spannung. Und zwar ist es eine Spannung, dass sie einerseits das Gewissen haben. Das Gewissen ist ein von Gott geschenkter Kompass, der ihnen deutlich macht, was richtig und was falsch ist. Paulus erklärt uns am Anfang des Römerbriefs sogar, dass jeder Mensch weiß, dass es einen Gott gibt. Jeder Mensch weiß, dass er diesem Gott gegenüber verantwortlich ist. Und jeder Mensch weiß durch sein Gewissen auch bis zu einem gewissen Punkt, was richtig und was falsch ist. Und dann ist da auf der anderen Seite bei den Nichtchristen die Rebellion gegen Gott, ihr Hass auf Gott. Und durch diese Rebellion unterdrücken sie ihr Wissen über Gott. Es ist ein Wissen, was sie eigentlich unbedingt hinter sich lassen wollen. Aber da sie Gottes Geschöpfe sind, ruinierte Ebenbilder Gottes, und da sie in seiner Welt leben, kommen sie von ihm nicht weg. Und dieses Wissen, was Nichtchristen zwar gerne unterdrücken, aber was immer noch da ist, das führt dazu, dass wir als Christen mit Nichtchristen einige Werte und Normen teilen. Ja, wie zum Beispiel, dass es einfach gut ist, sich freundlich zu begegnen. Dass es gut ist, sich gegenseitig zuzuhören. Dass es gut ist, nicht nachtragend zu sein. Und das gibt uns diesen zweiten Auftrag hier in Vers 12. Wir sollen gerade dann, wenn wir unter Nichtchristen sind, diese Dinge tun. Diese Dinge praktizieren, wie Freundlichkeit, Ehrlichkeit, Hilfsbereitschaft. Und das ist eine große Herausforderung. Denn Petrus schreibt ja an Christen, die von ihrer nichtchristlichen Umgebung gemieden oder sogar unterdrückt werden. Ja, in Vers 12 am Ende heißt es ja, dass viele der Christen, an die Petrus schreibt, von Nichtchristen als Übeltäter verleumdet wurden. Ja, was hat man Christen damals nicht alles vorgeworfen? Ja, man hat gesagt, sie seien Atheisten. Man hat gesagt, mit ihrem Verhalten und ihrem Gottesdienst provozieren sie die römischen Götter. Man hat ihnen vorgeworfen, Kinder zu essen, Blut zu trinken und noch viele andere absurde Dinge. Nur einige Verse später schreibt Petrus an christliche Sklaven, die unter ihren Herren litten, eben vermutlich, weil sie Christen waren. Und gerade in solchen Situationen, wenn man auch noch auf den Deckel kriegt dafür, dass man Christ ist, dann freundlich zu bleiben, ich denke, das kann sich jeder vorstellen, das ist nicht einfach. Ja, solange jeder andere auch freundlich zu uns ist, ist das relativ einfach. Aber was ist, wenn es nicht so ist? Wenn wir gerade gemieden werden, weil wir Christen sind? Petrus sagt, gerade dann sollst du dich ihnen gegenüber vorbildlich verhalten. Einerseits sollst du Nein sagen zu den Verhaltensweisen dieser Welt und andererseits sollst du vorbildlich in dieser Welt leben. Jesus hat in der Bergpredigt für so ein Leben zwei Begriffe eingeführt. Die Begriffe von Salz und Licht. Im ersten Punkt haben wir gesehen, es gibt Dinge, da müssen wir Salz in dieser Welt sein, da müssen wir anders sein. Ja, meine Tochter hat irgendwann mit einem halben Jahr dann so Brei in so Gläschen bekommen. So Spaghetti mit Tomatensauce, klingt gut. Ich habe das dann mal probiert. Da ist kein Salz drin. Das kann man fast nicht essen als erwachsener Mensch. Ja, und ich habe dadurch den Wert von Salz kennengelernt. Salz macht einen echten Unterschied bei Essen. Wir sollen also Salz in dieser Welt sein, einen echten Unterschied machen durch unseren Kampf gegen das eigene Fleisch. Das haben wir im ersten Punkt gesehen. Und in diesem zweiten Punkt geht es jetzt eben darum, dass wir unser Licht leuchten lassen, indem wir in dieser Welt ein vorbildliches Leben führen. Und es ist eine wirkliche Herausforderung, zu entscheiden, was wann dran ist. Es besteht einerseits die Gefahr, diesen zweiten Teil zu wichtig zu nehmen und einfach immer nur das zu tun, was Nicht-Christen mögen. Man kann das auch schön rechtfertigen. Ja, wir sollen ja als Christen anziehend und attraktiv sein für Nicht-Christen. Man nennt das heute gerne relevant. Und das ist ja grundsätzlich nicht falsch. Das Problem ist nur, wenn wir in jeder unserer Entscheidungen immer so denken, dann läuft etwas gehörig schief. Denn damit verlieren wir unsere Strahlkraft, unsere Heiligkeit, unser Profil, unsere Salzwirkung. Wir müssen als Christen bereit sein, anders zu sein. Gerade in den Bereichen, wo unsere Gesellschaft, wo unsere Kultur eben gegen Gott rebelliert. Und auf der anderen Seite wäre es eben eine Gefahr, sich immer nur zurückzuziehen. Man sagt dann, wenn wir uns in der Welt aufhalten, dann werden wir nur weltlich. Und auch da ist etwas dran. Aber Petrus fordert uns eben gerade dazu auf, mit unseren guten Werken unter den Nichtchristen zu leuchten. Eben kein Topf oder Scheffel über unser Licht zu stellen, wie Jesus es in der Bergpredigt sagt. Man kann da von den berühmten zwei Seiten vom Pferd fallen. Weder Relevanz noch Rückzug sind der richtige Weg, sondern Salz und Licht. Wie sieht das konkret aus? Ja, zum Beispiel am Arbeitsplatz, an der Uni oder in der Schule. Einerseits sollst du eben freundlich, rücksichtsvoll und hilfsbereit sein. Gerne den Kollegen oder den Klassenkameraden helfen, rücksichtsvoll mit anderen umgehen, respektvoll gegenüber Vorgesetzten oder Lehrern sein und gnädig zu sein mit Untergebenen, Praktikanten, Auszubildenden oder Schülern. Aber gleichzeitig sollst du eben nicht mitmachen, wenn über den Chef oder über Kollegen gelästert wird. Eben Nein zu sagen, selbst wenn der Chef zum Beispiel dich dazu auffordert, zu betrügen. Und wer das praktisch kennt, der weiß, das ist oft gar nicht so einfach, diesen Spagat zu machen. Immer freundlich zu sein kann anstrengend sein. Vor allem, wenn mein Gegenüber vielleicht gar nicht so freundlich zu mir ist. Oder es sogar böse mit mir meint. Oder du sogar weißt, der ist eigentlich intrigant gegen mich. Vielleicht sogar, weil ich Christ bin. Andersrum Nein zu sagen gegenüber Vorgesetzten kann einen in richtig problematische Situationen bringen. Wie auch immer das ist, dieser Spagat zwischen Salz und Licht, der lässt uns oft ganz real fühlen. Ich bin hier Gast. Ich bin hier der Fremdling. Ich bin hier der Exot. Ich bin hier der Außenseiter in dieser Welt. Aber warum das alles? Ich finde den ersten Punkt, den kann man ja wirklich gut nachvollziehen. Wir sollen eben nicht sündigen. Aber warum soll ich mich unter Nichtchristen gut verhalten? Warum darf ich mich nicht einfach immer nur zurückziehen? Warum darf ich nicht einfach allen aus dem Weg gehen? Das wäre doch oft viel einfacher. Petrus gibt uns die Begründung, beziehungsweise das Ziel von all dem in der zweiten Hälfte von Vers 12. Und da heißt es, damit sie da, wo sie euch als Übeltäter verleumden, doch aufgrund der guten Werke, die sie gesehen haben, Gott preisen am Tag der Untersuchung. Und das ist mein dritter Punkt. Dein Leben als Fremdling in dieser Welt soll anziehend sein für Nichtchristen. Ja, warum sollst du von Nichtchristen gute Werke tun? Antwort, die Petrus gibt, damit sie Gott preisen am Tag der Untersuchung. Oder einfacher formuliert, du sollst gute Werke unter Nichtchristen tun, damit sie Christen werden. Moment, werden Menschen nicht Christen dadurch, dass sie das Evangelium hören? Also durch Worte, durch die Verkündigung von Gottes Wort? Sagt die Bibel das nicht immer und immer wieder? Hat nicht Petrus gerade noch am Ende von Kapitel 1 gesagt, in Kapitel 1, Vers 23, dass wir wiedergeboren sind durch das lebendige Wort? Tatsächlich, ein Mensch muss das Evangelium kennen, um Christ zu werden. Aber, und das ist der Punkt, den Petrus hier macht, unser Leben kann eine große Unterstützung dafür sein. Oder eben auch nicht. Wenn wir gute Werke von Nichtchristen tun, dann werden sie sich nicht durch unsere guten Werke bekehren. Aber wenn sie die Botschaft kennen, vielleicht haben sie sie als Kinder gehört, oder sie haben sie vor kurzem gehört, oder du hast sie ihnen gesagt, wie auch immer. Und sie sehen dann dein Leben und sie sehen, dass du freundlich und dass du ehrlich und dass du hilfsbereit und verständnisvoll bist. Dann benutzt Gott das häufig, um bei diesen Nichtchristen ungefähr folgende Gedanken auszulösen. Eigentlich finde ich den christlichen Glauben so richtig seltsam. Richtig komisch, richtig absurd. Ja, es ist halt was für so besonders religiös veranlagte Menschen. Aber da gibt es diesen einen Christen unter meinen Arbeitskollegen. Und der ist irgendwie anders. Der ist irgendwie positiv anders. Der ist selbst dann noch freundlich, wenn andere fies zu ihm sind. Vielleicht ist an dem, was er da glaubt, ja doch was dran. Weißt du, dein Leben ersetzt nicht das Wort. Dein Leben ersetzt nicht das Evangelium. Dein Leben ersetzt nicht Evangelisation oder Mission. Es ersetzt nicht die gute Nachricht, die verkündigt werden muss, dass Jesus Christus für Sünder gestorben und wieder auferstanden ist. Aber dein Leben unterstützt diese Botschaft. Es trägt diese Botschaft. Natürlich gibt es keine Garantie, dass alle Menschen, die dein Leben sehen, auch Christen werden. Manche werden vielleicht sogar im Hass gegen dich und Jesus bestärkt und fühlen sich provoziert. Aber Frage an dich. Würden wir hier in Gottes Wort lesen, das, was wir hier gelesen haben, wenn Gott nicht vorhätte, die guten Werke seiner Kinder zu benutzen, um Menschen zu seinen Kindern zu machen? Leider ist es so, dass dieses Prinzip auch andersrum funktioniert. Wenn wir als Christen eben wenig vorbildlich leben, unfreundlich sind, patzig, egoistisch, vielleicht cholerisch, dann schadet das unserer Botschaft. Dann denken Leute, diese Person will Christ sein. Naja, also, wenn man als Jünger von Jesus so ist, dann kann mir dieser Jesus auch gestohlen bleiben. Unterschätze nicht, wie wichtig das ist. Vielleicht ist dir das gar nicht bewusst. Aber es ist tatsächlich so, viele Nichtchristen beobachten dich gerade dann, wenn sie wissen, dass du Christ bist. Wie lebt der? Oder wie reagiert die? Jesus sagt genau dasselbe in seinem Gleichnis vom Salz und vom Licht. Er sagt, so lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Petrus sagt hier in Vers 12 das Gleiche. Das Ziel ist, dass diese Menschen Gott dann preisen am Tag der Untersuchung. Und wahrscheinlich meint Petrus damit den Tag, wenn Jesus wiederkommt. Du sollst freundlich sein, gerade zu Menschen, die Gott im Moment noch nicht preisen, damit sie eines Tages mit dir zusammen vor Gottes Thron tatsächlich Gott preisen. Ich möchte dich fragen, wie wäre es, wenn du eines Tages vor Gottes Thron stehst und Gott preist und er ist einer in dieser unzählbaren Menge, nur eine Person, die ist da, weil Gott dich gebraucht hat, dein Leben gebraucht hat, um Menschen für Jesus zu gewinnen, um diesen Menschen für Jesus zu gewinnen. Aber Jesus fordert nicht nur von uns, dass wir das leben. Jesus hat es auch selbst vorgelebt. Und ich finde, eine der Begebenheiten, wo das am deutlichsten wird, das ist die Geschichte von Jesus und der Frau. Wir haben sie eben gelesen, diese lange Begebenheit. Jesus war auf dem Weg vom Süden in den Norden von Israel. Und er wählte den Weg durch das Gebiet der Samariter. Richtige Juden machen sowas nicht. Denn richtige Juden verachteten die Samariter. Lieber gingen sie den weiten Umweg um das Samariterland herum. Jesus und seine Jünger nicht. Und auf dem Weg machen sie Pause an einem Brunnen und die Jünger gehen in die nahegelegene Stadt, um dann Brot zu kaufen. Jesus ist alleine, als eine Frau zum Wasser holen kommt. Und Jesus beginnt ein Gespräch mit dieser Frau. Und ich glaube, dass dieses Gespräch, was er mit dieser Frau führt, heute aus zwei Gründen sehr aufschlussreich für uns ist. Wir sehen einerseits, Jesus ist äußerst freundlich zu dieser Frau. Und es beginnt schon damit, dass er überhaupt mit ihr redet. Ein jüdischer Mann hätte aus drei Gründen nicht mit dieser Frau gesprochen. Erstens, weil sie keine Jüdin war. Zweitens, weil sie eine Frau war. Und drittens, weil sie ein Leben lebte, was für einen Juden absolut nicht ging. Jesus scherte sich nicht darum. Er begegnet der Frau freundlich. Er beantwortet ihr ihre Fragen. Er bietet ihr sogar lebendiges Wasser an, also ewiges Leben. Und die Frau ist mit dieser Freundlichkeit dieses jüdischen Lehrers fast überfordert. Und dann auf der anderen Seite macht Jesus ganz klar deutlich, dass die Frau einfach nach den Begierden ihres Fleisches lebt. Sie hatte ständig wechselnde Beziehungen. Jesus legt den Finger genau in diese Wunde. Bei den Geboten Gottes weicht er keinen Millimeter zurück. Ja, besonders feinfühlig war das nicht von Jesus. Ja, so direkt ins Gesicht sagt er zu ihr, 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist auch nicht dein Mann. Weißt du, Jesus ist gleichzeitig anders heilig und gleichzeitig freundlich und liebevoll. Dafür wurde er nicht von jedem verstanden. Die religiöse Elite in Jerusalem hasste ihn dafür. Ja, und dann kommen die Jünger in dieser Begebenheit irgendwann vom Einkaufen zurück und sie trauen ihren Augen kaum. Es war ja schon genug, dass sie mit Jesus durch das Samaritergebiet laufen mussten, aber dass Jesus jetzt noch als Jude mit einer samaritischen Frau redet, das ist echt ein starkes Stück. Jesus ist der, für den sie schon bei seiner Geburt keinen Platz hatten. Jesus ist der, der von sich sagt, dass er keinen Ort hat auf dieser Erde, wo er seinen Kopf hinlegen konnte. Jesus ist der heilige Fremdling schlechthin, der dich jetzt beruft, in dieser Welt Salz und Licht zu sein. Radikal anders und radikal freundlich, so wie er selbst es war. Viele Menschen hassten ihn dafür. Am Schluss brachten sie ihn sogar um. Und selbst da behielt er das bei, als er für diese Leute betete, die ihn dorthin gebracht hatten. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Radikal freundlich. Während die einen ihn umbrachten, sehen wir, dass bei anderen genau das passierte, was Petrus uns hier sagt in unserem Abschnitt. Sie wurden durch die Freundlichkeit von Jesus angezogen und verändert. Erst lässt die Frau ihren Wasserkrug einfach stehen und rennt in die Stadt. Und dann kommt sie mit einer ganzen Reihe von Leuten aus der Stadt wieder zurück zum Brunnen. Und Johannes schreibt dann, aus jener Stadt aber glaubten viele Samariter an ihn. Die Leute glaubten wegen den Worten Jesu und wegen den Worten der Frau. Aber losgetreten wurde das alles durch die Art und Weise, wie Jesus mit der Frau umging. Kompromisslos und gleichzeitig liebevoll. Ich ermahne euch, als geliebte Gäste und Fremdlinge in dieser Welt. Das ist kein guter Rat an dich. Das ist ein ernsthafter Befehl. Eine Ermahnung, denn hier steht viel auf dem Spiel. Aber Petrus schreibt hier auch nicht, liebe Freunde, enthaltet euch der fleischlichen Begierden, tut gute Werke, damit Gott euch liebt. Das schreibt er nicht. Nein, ganz am Anfang. Das erste Wort in unserem Abschnitt ist die Tatsache, dass du ein geliebtes Kind Gottes bist. Dafür hast du nichts getan. Dafür wurde alles getan. Dafür wurde der geliebte, eingeborene Sohn Gottes selbst Gast und Fremdling in dieser Welt, damit du in Gottes Familie adoptiert wirst und ein Insider bei Gott werden darfst. Und jetzt, als geliebtes Kind Gottes, in Gottes Familie bekommst du einen kompromisslosen Auftrag. Kompromisslos anders zu leben und doch kompromisslos freundlich zu sein. Amen.